herzlich willkommen zu einer neuen Off the Path Podcast Folge. Unsere heutigen Gäste sind Lisa und Julia. Und sie haben in den letzten 4 Jahren eine Reise unternommen, die an Abenteuer, Inspiration und Entschlossenheit kaum zu übertreffen ist. Sie sind, ohne zu fliegen, von Deutschland bis nach Mexiko gereist. Der Plan, der sah es vor, noch viel weiter zu reisen. Und warum das nicht geklappt hat, erfahren wir auch in dieser Folge. Aber das ist natürlich nicht alles. Während ihrer Reise waren sie auf der Suche nach sogenannten gelebten Utopien. Aber was genau bedeutet das? Ich konnte mir vor dem Gespräch bzw. dem Buch nicht so genau vorstellen, was das bedeutet. Wir gebrauchen Utopie in unserer Sprache als Bezeichnung für etwas, das zwar denkbar ist, aber nicht oder vielleicht auch noch nicht wahr werden kann. Zum Beispiel gibt es utopische Geschichten. Vielleicht habt ihr den Begriff schon mal gehört. Ihr kennt den Namen aber auch vielleicht unter Science Fiction. Also Reisen in Raumschiffen zu fernen Welten, wo Außerirdische wohnen. Gelebte Utopien beziehen sich jetzt in diesem Zusammenhang auf real existierende Gemeinschaften, Projekte und Lebensweisen, die alternative und nachhaltige Ansätze zur Bewältigung globaler Herausforderungen verkörpern. Diese Gemeinschaften haben ihre eigenen Visionen einer besseren Welt in die Tat umgesetzt und bieten praktische Lösungen für eine nachhaltigere, gerechtere und bewusstere Lebensweise. So zumindest habe ich das verstanden. In dieser Folge werden wir also erfahren, wie Lisa und Julia die Welt bereist haben, ohne zu fliegen, wie sie finanziell über die Runden gekommen sind. Schließlich sind 4 Jahre auch eine sehr, sehr lange Zeit. Und vor allem, wie sie diese inspirierenden Gemeinschaften und Projekte gefunden haben, die diese gelebten Utopien verkörpern. Aber, und auch das ist nicht alles, sie haben auch eine ganz besondere Weggefährtin gefunden, die eine entscheidende Rolle in ihrer Reise gespielt hat. Und natürlich spielt die Pandemie auch eine Rolle. Schließlich hat sie in den letzten 4 Jahren stattgefunden und wie diese ihre Pläne durchquert hat, erfahren wir auch. Lisa und Julia werden all das und noch viel mehr in dieser Folge beantworten und uns an ihren unglaublichen Erfahrungen teilhaben lassen. Also bleibt dran und lasst euch von dieser einzigartigen Reisegeschichte inspirieren. Und bevor es jetzt in die Folge geht, ganz kurz volle Aufmerksamkeit, nicht auf den 30 Sekunden Vorspulen-Button klicken, denn es gibt was zu gewinnen. Einmal der erste Teaser und es gibt ganz grandiose Neuigkeiten in eigener Sache. Denn der Off-the-Path-Kosmos erweitert sich, er wird größer. Es gibt einen neuen Off-the-Path-Podcast. Ab morgen, dem 1.11.2023. Und keine Angst vorweg, dieser Podcast, der wird weiterhin bestehen. Jede Woche Dienstag gibt es weiterhin eine neue Folge. Und wir haben schon ganz, ganz viel aufgenommen für die nächsten Wochen und Monaten, denn ich gehe ja bald auch in Elternzeit. Und weil ich nicht genug zu tun habe, habe ich mir überlegt, wie könnte ich meine Zeit noch füllen. Wir starten einen neuen und täglichen Podcast. Ja, ihr habt richtig gehört. Ab dem 1.11. geht unser Off the Path Daily Podcast an den Start, indem wir dich jeden Tag mit einer Kurzfolge mit auf Reisen nehmen. Zum Start sind 5 spannende Folgen online gegangen und jeden Tag kommt eine weitere dazu. Und wie gesagt, was zu gewinnen gibt es auch, und zwar einen Platz in unserer Namibia-Gruppenreise im Mai 2024 im Wert von über 3.600 Euro. Gemeinsam werden wir 9 Tage auf Self-Drive-Safari durch Namibia gehen, im Dachzelt und unter den Sternen schlafen, wilde Tiere beobachten, den Sonnenaufgang auf einer Düne in der ältesten Wüste der Welt erleben, auf Pirschfahrt gehen und Leoparden suchen und viel, viel mehr. Suche ab dem 1.11. nach Off the Path Daily und abonniere den Podcast. Und wie du die Reise gewinnen kannst, erfährst du dann im Podcast selbst. Solltest du den Podcast, weil er noch neu ist, ihn durch die Suche nicht finden, habe ich ihn dir auch in den Shownotes verlinkt. Also schau sehr, sehr gerne nach dieser Folge vorbei und ja, vielleicht sehen wir uns ja im Mai 2024 in Namibia. Nun aber ganz viel Spaß mit Lisa und Julia auf ihrer Reise um die Welt ohne Flugzeug. Hallihallo, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo Sebastian.
Schön, mit dabei zu sein. Wir freuen uns.
Ich freue mich sehr. Es ist 7 Uhr morgens. Es ist sehr, sehr früh. Es ist wahrscheinlich noch dunkel da, wo ihr seid. Es ist auf jeden Fall dunkel da, wo ich bin. Und ja, ein neuer Tag startet.
Mhm. Sehr früh, aber er startet.
Mhm. Schön, dass ihr da seid und dass wir über eure Reise sprechen. Ihr habt ein grandioses Buch geschrieben mit unglaublich vielen Erlebnissen. Nach jedem Kapitel habe ich gemerkt, wie ich immer gesagt habe, so, no way, krass, oh krass, krasse Wendung. Oh, das haben die auch noch gemacht und das haben die auch noch gemacht, das haben die auch noch geschafft. Ich bin gespannt, was wir alles in diese Folge reinbekommen. Als allererstes herzlichen Glückwunsch zum Buch. Das ist jetzt ein paar Wochen raus. Ich hoffe, es läuft so, wie ihr es euch vorgestellt habt.
Ja, läuft ganz gut.
Ja, auf jeden Fall.
Können wir uns nicht beschweren. Wir sind auch happy.
Sehr schön. Und dann erzählt mal, also wie seid ihr auf diese Idee gekommen? Das ist ja schon ein Weilchen her, dass diese Reise, die in diesem Buch beschrieben wird, stattgefunden hat. Erinnert ihr euch noch an die Anfangszeit? Wie seid ihr darauf gekommen? Und wie waren die ersten Wochen und Monate, als ihr unterwegs wart?
Die Idee ist 2015 geboren. Da saßen Lisa und ich hier bei unseren Eltern auf dem Sofa und hatten quasi die Weltkugel von unserer Oma. Die hatte immer so einen alten Globus bei sich zu Hause stehen und die hat uns den dann geschenkt. Und dann haben wir uns den so angeguckt und festgestellt, dass die Kontinente Alaska und Amerika
Amerika,
Asien, genau, zwischen Sibirien und Alaska, halt nur 60 Kilometer Meerenge sind, also die Beringsee. Und dann haben wir uns angeguckt und meinten, hey, wie wär's, wenn wir die ohne Flugzeug überqueren würden? Und dann ist daraus die Idee geboren, eine Reise um die Welt zu machen ohne Flugzeug. Und auf persönlicher Ebene, also wir hatten schon immer unsere ganze Jugend lang, oder eigentlich unsere Kindheit, hat es früh angefangen, so ein bisschen die bestehenden Verhältnisse zu hinterfragen, also zu gucken, okay, wieso leben wir so, wir hatten früher zum Beispiel einen Umweltclub als Kinder und haben dann so Plakate an der Grundschule verkauft zum Umweltschutz. Oder dann gab es so eine Dorfpunk-Gruppe, wo wir das so ein bisschen alle gemeinsam das System hinterfragt haben. Also diese Idee nach, okay, wie könnte eine bessere Welt aussehen, hat uns also schon sehr, sehr früh bewegt. Und ja, 2015 haben wir dann gesagt, hey, lass uns doch diese Suche nach wir wollten auch Gemeinschaften kennenlernen, Ökodörfer, AussteigerInnen und Widerstandsbewegung, und haben diese beiden Aspekte dann verknüpft, ohne Flugzeug um die Welt. Wir sind dann halt im Endeffekt nur bis Mexiko gekommen, wegen Pandemie und anderen Wendungen des Lebens. Genau. Aber ja, diese beiden Aspekte haben wir verknüpft. Unsere großen Passionen so des Lebens. Und ja, und dann ging es dann 2017 los.
Man kann als Spoiler vielleicht jetzt schon mal vorwegnehmen, ihr habt die Beringsee nicht durchquert, wie ihr es euch vorgenommen hattet oder überlegt hattet.
Aber es ist tatsächlich noch offen. Also den zweiten Teil der Reise können wir uns gut vorstellen, noch irgendwann zu machen.
Der ist sehr lebendig in uns.
Auf jeden Fall
warten wir darauf, umgesetzt zu werden.
Ja.
Kurze Werbeunterbrechung für Polarstern-Energie. Sich auf den Weg machen für eine lebenswerte Zukunft, das ist auch das Ziel von Polarstern. Der Öko-Energieversorger wurde vor 12 Jahren als Social Business gegründet mit der Vision, mit Energie die Welt zu verändern. Seither bieten sie ausschließlich 100% Ökotarife an. Über die Jahre kamen viele Spezialtarife dazu, etwa für Wärmepumpen und Elektroautos, alle basierend auf 100% Ökoenergie. Auch mit großen PV-Anlagen auf Mehrfamilienhäusern und Quartieren bringen sie die Vorteile der dezentralen Energiewende direkt zu den Menschen nach Hause. Aber das reicht ihnen nicht. Für Polarstern setzt das auch ein anderes Wirtschaften voraus. Denn die Wirtschaft soll für die Menschen da sein und nicht umgekehrt. Und der Erfolg soll dazu am Beitrag für die Gesellschaft und Umwelt gemessen werden. Als zertifiziertes Mitglied der Gemeinwohlökonomie und B Corp Unternehmen sind sie Teil einer Bewegung, die nachhaltiges Wirtschaften weltweit voranbringt. Es ist eine gemeinsame Reise, geprägt von kontinuierlichem Lernen, Umsetzen und Verbessern, damit eine lebenswerte Zukunft keine Utopie ist. Du willst Teil der Reise sein? Dann schau doch mal vorbei auf www.polarstern-energie.de und wechsel mit wenigen Klicks den Anbieter. Und mit dem Code OTP20 erhältst du 20 Euro Rabatt auf deine Jahresabrechnung bei Polarstern. Und ihr habt dann 2015 die Idee gehabt. Wie alt wart ihr damals, 2015?
26 und 27.
Mhm. Okay.
Also 26, 27 sind wir los, ne? Also dann waren wir noch jünger, 24 und 25. Ja, ich muss dazu sagen, wir sind Schwestern und 13 Monate Unterschied. Deswegen waren wir schon als Kinder auch super verbunden und so. Und
ja, ihr seid sehr eng miteinander, ne?
Genau,
ja.
Sehr eng.
Ja. Das ist sehr, sehr cool. Das liest man natürlich auch die ganze Zeit in eurem Buch. Hat euch das noch enger zusammengeschweißt? Geht das überhaupt noch? Also ihr habt...
Naja, also so Erfahrungen, die schweißen einen ja absolut total eng zusammen und auch Gefahrensituationen und was auch immer. Das alles das, was wir vorher noch nicht erlebt haben, gemeinsam, das hat uns schon auf jeden Fall noch enger zusammengeschweißt. Aber ich würde sagen, es geht fast gar nicht noch enger, oder?
Ja, die Reise war schon eine besondere Zeit, weil also wir haben viel Zeit in unserem Leben gemeinsam verbracht, aber auch sind dann unterschiedliche Wege gegangen. Lisa ist nach Köln gegangen, hat die Ausbildung zur Gestalterin gemacht und dann ein Studium. Also so unsere Wege hatten sich so ein bisschen getrennt und dann diese Zeit, 4 Jahre komplett 24 Stunden zusammen zu sein. Mit ein paar Ausnahmen, manchmal hatten wir dann auf der Reise auch so einen Monat mal Pause voneinander.
Und zu zweit in einem Einmannzelt.
Genau, die ganze Zeit eigentlich. Das war schon auf jeden Fall eine neue Erfahrung und es war auch sehr, sehr schön. Hat uns sehr verbunden und auch zu sehen, dass das funktioniert und dass da wirklich auch gar nicht so viele Streitereien gab. Es gab vielleicht eine oder zwei größere, wo die auch nicht so groß waren.
Und jetzt so nach der Reise heißt es natürlich auch, also du hast ja sicherlich auch im Buch gesehen, ich bin hauptsächlich zur Zeit in Mexiko und jetzt müssen wir uns dieser Idee, mit der wir ursprünglich in die ganze Reise gegangen sind, dass wir danach eine Gemeinschaft aufbauen wollen zusammen.
Stimmt, das hat sie eben nicht gesagt. Ja. Das war auch noch die Idee, dass wir eine Gemeinschaft gründen nach der Reise mit Freunden und Freundinnen.
Und ist jetzt aber trotzdem auch, trotz den ganzen Umständen, die sich geändert haben, sehr lebendig. Also ich würde mal sagen, dadurch, dass ich in Mexiko die Familie gefunden habe, ist das natürlich jetzt räumlich so ein bisschen getrennt, aber wir wollen auf jeden Fall die Zukunft gemeinsam verbringen mit unseren Familien.
Mhm. Cool, das ist sehr, sehr spannend. Also du hast ja gerade schon die Familie erwähnt. Es nimmt eine große, große Wendung am Ende, dieses Buch von euch beiden zu einem viel größeren Ding. Aber da kommen wir vielleicht später nochmal dazu. Lass uns vielleicht nochmal so ein bisschen chronologisch dieses Buch und diese Reise durchgehen. Ich meine, ihr habt ja gerade angesprochen, 4 Jahre. Das ist eine verdammt lange Zeit, die ihr da unterwegs wart und die ihr Dinge erlebt habt. Und ihr habt ja Sachen erlebt. Also ich habe ja viele Gäste hier im Podcast gehabt und die haben oftmals so eine von diesen Dingen erlebt, ne? Also ihr habt eine Atlantiküberquerung gemacht. Da habe ich letztens einen Gast gehabt, den Michael, glaube ich. Dann habt ihr mit dem Kanu seid ihr den Amazonas lang gepaddelt. Habe ich auch einen Gast gehabt, den Torben. Ihr seid in Chile die Anden gewandert. Da habe ich auch einen Gast hier gehabt. Also und ihr seid einmal quasi über den ganzen Kontinent getrampt. Das ist unglaublich, was ihr in dieser Zeit alles erlebt habt.
Wow, ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Also angedacht war tatsächlich auch, wir hatten das vorher so schön alles in eine Excel-Tabelle geplant, wann wir wo sein werden. Natürlich auch auf Anfrage unserer Eltern und Verwandten. Und nach spätestens einem Jahr haben wir dann gemerkt, wow, also so wie wir unterwegs sind, wir erleben so viel und wir sind so nah an den Menschen und es passieren dauernd so viele Dinge, dass das gar nicht aufgehen kann. Und dann ist es natürlich immer viel, viel länger geworden an allen Punkten, wo wir gewesen sind. Und ja, nach 4 Jahren waren wir dann erst auf der Hälfte der Reise und hatten eigentlich, genau, wahrscheinlich, wenn Corona und mein Kind nicht dazwischen gekommen wäre, dann wären wir vielleicht immer noch unterwegs.
Ja, aber was du eben angesprochen hast, das ist halt auch das Schöne. Also wie du sagst, wir haben viele Sachen erlebt und viele Sachen auch realisiert. Und ich glaube, wir haben uns da auch immer gegenseitig, also dadurch, dass wir so eine starke Vertrauensbasis haben, sind wir dann irgendwie immer so Step by Step, haben uns rangetastet und geguckt, okay, was ist jetzt hier möglich? Also zum Beispiel die Kanutour des Amazonas, das war gar nicht geplant von Anfang an. Wir hatten gar nicht dran gedacht, als wir die Reise gestartet haben. Aber als wir dann in Kolumbien waren und uns dann so damit auseinandergesetzt haben, okay, wie können wir denn eigentlich das Amazonasgebiet durchqueren? Da wurde dann auf einmal klar, ja klar, mit so einem Kanu. Also es waren die Situation, also die Abenteuer sind dann immer aus dem Moment herausgeboren. Das war irgendwie so schön, dass wir uns gegenseitig so vertrauen können und auch wissen, wo sind unsere Limits auf eine Art und Weise. Die sind relativ weit raus.
Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Also
genau. Aber das Schöne ist auch, dass wir uns da so gegenseitig bestärken. Wenn die eine irgendwie Zweifel hatte, dann hat die andere so ein bisschen, ja komm, du schaffst das, Jule, und so. Oder schaffst du, komm, wir machen das, Lisa, kein Problem. Und das war ja schön. Dadurch sind so ein paar verrückte Sachen geboren. Also.
Ja. Also das mit den Limits, das hätte ich jetzt auch, also welche Limits?
Naja, auch wir haben Limits, auf
jeden Fall. Sehr gut. 2017, ihr seid gestartet. Ihr seid von dem Ort eurer Eltern, wo ihr jetzt gerade sitzt, seid ihr losgelaufen. Oder seid ihr los Richtung Süden. Ich glaube, ihr seid, der Anfang war Frankreich. Genau. Ne? Ich erinnere mich, das ist total irre, weil man durch dieses Buch vergisst man am Ende halt, wo ihr angefangen habt. Aber ich erinnere mich, mal ganz kurz überlegen, dass ihr an irgendeinem alten Flughafen, der gebaut werden sollte, irgendwo in den Wäldern in Frankreich wart. DAF oder irgendwie sowas?
DZAT.
DZAT, ah, sorry.
Jetzt an Widerstand gedacht, gell, an die RAF. Ja, genau. Das ist DZAT, das ist ein besetztes Gebiet in Frankreich. Super interessant, das ist mir begegnet, als ich 2014 in einer Gemeinschaft in Frankreich war, bin ich auch damals runtergetrampt und die haben mir erzählt, da hinten in der Nähe von Nantes ist DZAT in Notre-Dame-de-Lande und da sollte, vor 15 Jahren, war da die Idee, ein großer
Flughafen,
genau, in den 60ern. Noch länger sogar, ein Flughafen-Großprojekt zu bauen. Und da haben sich die Bauern und Bäuerinnen erstmal dagegen gewehrt und gesagt, nee, hier nicht, weil das ist ein landwirtschaftlich genutztes Gebiet über wie viel Hektar?
1700 Hektar.
1700 Hektar, ja.
Richtig riesig.
Mit landwirtschaftlich genutzten Flächen, Moorlandschaft,
Wäldern.
Und ja, zu dem Widerstand haben sich halt Aktivisten, Aktivistinnen aus Frankreich und auch der ganzen Welt mit dem Widerstand solidarisiert. Und daraus ist dann so ein besetztes Gebiet geworden, was wir dann besucht haben. Und zu der Zeit war das wirklich so ein bisschen wie so ein kleines Paralleluniversum im Staat Frankreich. Also die hatten wirklich versucht, so weit wie möglich autonome Infrastruktur da aufzubauen. Da gab es Bäckereien, eine eigene Zeitung, Radio, Imkerei, Brauerei, alles, was man sich so vorstellen kann, großen Garten. Und ja, das hat uns auf jeden Fall schon am Anfang der Reise sehr, sehr inspiriert auf unserer Suche nach einer besseren Welt, wo wir dachten, okay, hier sind auf jeden Fall tolle Ansätze. Und als wir dann so ein Jahr unterwegs waren, haben wir gehört, dass die tatsächlich dieses Flughafen-Großprojekt verhindern konnten. Also es wurde dann gar nicht realisiert. Also ja, ein erfolgreicher Widerstand.
Ach cool, das ist also offiziell dann quasi ad acta gelegt worden, genau, von der Regierung.
Ja, ganz
genau. Ah, okay, sehr gut.
Und über die Zeit muss man sich vorstellen, da, also außer den Bauernhäusern stehen da auch überall so kleine Hütchen, selbstgebaute, und in denen wohnen dann teilweise, also man kann sich das schon als riesengroße Gemeinschaft und Experimentierfeld für alternative Lebensformen so vorstellen. Und mit wechselnden Bewohnerinnen und Bewohnern über die Zeit.
Ihr habt ja unglaublich viele solcher Orte besucht, ne? Ökodorfer, Utopien. Also ich glaube, es ging dann von euch, dann ging es weiter in die Pyrenäen, bevor es dann irgendwie nach Gibraltar ging. Und dann ging es ja auf der anderen Seite, ging es ja so weiter. Welche dieser Orte fandet ihr, oder gab es die perfekte Utopie, wo ihr sagt, boah, das war ja richtig gut, das war richtig nachhaltig, das hat Bestand für die Zukunft? Oder haben manche auch nicht so gut funktioniert? Wisst ihr, was ich meine?
Mhm.
Ihr seid ja jetzt quasi Expertin in diesem Feld, also ihr habt ja wirklich so unglaublich viel erlebt und gesehen.
Wir würden, so das, was wir erlebt haben, würden wir sagen, all die Orte, die wir besucht haben, sind so Experimente. Also was ist möglich, was kann man schaffen, also wie weit kann man raus aus diesem System, auch die Gemeinschaften sind ja trotzdem noch irgendwie Teil dieses Systems, von daher ist es keine für sich stehende Utopie. Es gab immer Elemente, die sehr inspirierend waren, andere weniger, und wenn ich so ein bisschen konkreter werden sollen würde, oder Lisa und ich sind uns eigentlich einig, ein Konzept oder eine Organisation, die uns super inspiriert hat, waren die Zapatistas in Chiapas. Das ist eine indigene Widerstandsorganisation, die sich ja eigentlich vor 1994 gegründet haben, aber 1994 an die Öffentlichkeit gegangen sind und damals Städte in Chiapas besetzt haben. Das war das Jahr, in dem das NAFTA-Freihandelsabkommen verabschiedet wurde, und ja, die Gruppe hat halt gesagt, okay, hey, 500 Jahre also 500 Jahre sind her seit der Kolonialisierung, jetzt ist der Neoliberalismus, der unsere Lebensweisen gefährdet, und also indigene Bevölkerungsgruppen in Mexiko und in ganz Lateinamerika werden halt nach wie vor, ja, diskriminiert und ausgegrenzt von der Mehrheitsgesellschaft. Und ja, damals ist diese Bewegung dann in die Öffentlichkeit gesagt, okay, jetzt reicht's, ja, basta. Und mit den Jahren haben die sich so organisiert. Es gibt quasi, müsst ihr euch vorstellen, so zivile Dörfer, also so eine Basis, wo die Menschen ja in Gemeinschaften leben, ihr Essen anbauen und ja so einem normalen Leben nachgehen. Und dann eine Organisationsebene, also es gibt verschiedene Karakoles, nennen die das. Also ich fasse das jetzt alles mal ganz schnell zusammen. Das wäre zu umfangreich, wenn ich das richtig erklären würde. Also das ist dann so eine Verwaltungsebene, sind die Verwaltungszentren. Da gibt es auch eigene Schulen, Krankenhäuser und so eine Verwaltungs- und Organisationsebene und halt ein militärischer Zweig, die EZLN. Die hatten sich damals gegründet, weil der mexikanische Staat schon ziemlich arg drauf reagiert hat, und es gibt heute immer noch ziemlich viel
Repression
und Überfälle durch den mexikanischen Staat auf indigene Widerstandsbewegungen oder indigene Gruppen generell aus Machtinteressen oder kapitalistischen Interessen, dass da halt Ressourcen interessant sind in den Gebieten, wo die Menschen leben und. Deswegen hatte die EZLN halt sich diesen militärischen Zweig gegründet, um zu sagen, okay, im Notfall verteidigen wir uns gegen den Staat. Da gab es tatsächlich auch Auseinandersetzungen erstmal, aber jetzt ist es relativ friedlich. Und was inspirierend daran ist, ist, dass sie halt komplett basisdemokratisch organisiert sind. Es gibt keine Hierarchien, außer, überwiegend keine Hierarchien. Und das finde ich, oder fanden wir, das könnte ein Ansatz sein, wenn man sich fragt, okay, wie könnte man denn so eine Welt organisieren? Die in Kleingruppen funktioniert das vielleicht, aber wir finden, die Zapatistas geben da eine gute Inspiration, also dass sich ja verschiedene Gruppen so organisieren, dass es dann von den jeweiligen Gruppen eine Vertreterin, einen Vertreter gibt und alles miteinander vernetzt ist, aber niemand über den anderen steht. Das fänden wir schön als mögliche Utopie.
Und um konkret zu sagen, wie sie das gelöst haben, dass es keine Hierarchien gibt, also die haben ein Rotierverfahren. Das heißt, jede Person kann, wenn sie will, in eine jeweilige Position hineingehen. Und die jeweilige Position, ich glaube, die dauert immer nur höchstens einen Monat.
Nee, schon 1-2 Jahre. Aber Okay. Wenn irgendwas ist, kann die Person sofort abgewählt werden. Also es ist jetzt nicht so.
Genau, also jeder kann da mal einen Einblick in diese Position haben.
Das okay. Also aber Hierarchie, also flache Hierarchien, also keine, aber es gibt sie halt eben doch. Es muss immer jemanden geben, der halt irgendwie einen Überblick halt behält. Ich erinnere mich, es gab ja auch Orte, die ihr besucht habt, wenn ich mich richtig erinnere, war das in den Pyrenäen oder irgendwo in Spanien, wo alle gleich und alle werden unterstützt, niemand muss helfen, wenn er nicht möchte und so weiter, aber wo es dann doch immer wieder irgendwie Probleme gab, meine ich mich zu erinnern, wo Leute sich einfach nur eingenistet haben für Wochen und dann beim Essen trotzdem dabei waren, aber irgendwie nichts der Gemeinschaft dran zurückgegeben haben, wo es dann immer so hieß, so, naja, vielleicht muss man da eine Regel einführen, vielleicht wird das Essen irgendwann verwehrt, weil irgendwie geht das ja dann doch nicht.
Ja, das in Frankreich gibt es ein schönes Sprichwort, also die sagen, jeder trägt so sein Köfferchen mit sich. Und damit ist gemeint, das hat Jean-Jo damals gesagt, damit ist gemeint, dass wir alle unsere Sozialisierung, unsere Kultur, das, was wir, wie wir erzogen wurden, das kann man halt nicht einfach mal so schnell ablegen, von jetzt auf gleich, wenn man in so ein ganz anderes Gesellschaftsmodell hineingeht. Und viele haben gesagt, okay, anstatt Regeln aufzusetzen, müssen wir das Ganze von innen heraus verändern. Also wir müssen es schaffen, dass alle Bedürfnisse befriedigt sind, über zum Beispiel Konsensfindung, über existenzielle Bedürfnisse, die befriedigt werden, also Nahrung und Shelter, also Behausung und so weiter. Und irgendwann über Generationen hinweg könnte sich dann eine Gesellschaft entwickeln, wo die funktional ist, also wo es auch diese, wie du sagst, Leute nicht mehr gibt, einfach weil von innen heraus das Bewusstsein geändert wurde.
Genau. Ja, also wir sind ja auch dieser Gesellschaft relativ individualistisch sozialisiert, würde ich sagen, und haben so ein bisschen vergessen, was eigentlich bedeutet, in Gemeinschaft zu leben. Das war dann auch eine Reflexion da in den Pyrenäen, dass es durchaus Menschen gibt, die dann in so eine Gemeinschaft kommen und sich einfach bedienen oder so und da nicht viel machen. Aber ja, das Ziel, das Ideal oder die Vision ist, halt in jedem Einzelnen so ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass wenn du für die Gemeinschaft bist, dann geht's auch dir gut und nicht, wenn du nur für dich bist, geht's nur dir gut.
Mhm. Genau. Muss das System solche Leute aushalten können?
Ich glaube, in der Transitionsphase, also in der Übergangsphase wahrscheinlich erstmal schon. Und dann, also wenn, wie gesagt, wenn das Bewusstsein von innen heraus geändert ist, dann.
In der Satz wurde darüber, also, oder auch in, wie du schon angesprochen hast, wurde halt so die Frage gestellt, wie geht man damit um? Und die Antwort war meistens dann, um keine Gewalt oder Autorität oder so zu verwenden, ist die Antwort soziale Isolation. Also angenommen, zum Beispiel in der SAT gab es großen Garten und dann jede Woche so Non-Marché, also Nicht-Markt, wo die alle Menschen, die was produziert haben, ihre Sachen, ihre Waren dahin getragen haben und jeder konnte sich da holen, was sie oder er brauchte. Und da wurde halt diskutiert, okay, wenn jemand sich dazu entscheidet, nichts zu tun und nichts beizusteuern zu der Gemeinschaft generell, und beisteuern muss nicht unbedingt irgendwie eine Ware sein oder so, sondern auch eine Aktivität, irgendeine Organisation. Und wenn du dazu nicht in der Lage bist, physisch oder geistig, dann ist das natürlich nochmal eine andere Frage. Aber wenn du grundsätzlich in der Lage dazu bist und beisteuern könntest und es aber nicht tust, dann ist die Antwort soziale Isolation. Das würde bedeuten, dass man halt nicht einfach da lebt und sich zum Non-Marché was holen gehen kann, weil es dann da für diese Person nichts gäbe. Naja, genau.
Ja. Okay. Wie ging es für euch weiter? Also wir sind jetzt, vielleicht für die Hörer machen wir mal eine kleine Übersicht. Tatsächlich hätten wir viel vorher eigentlich machen sollen, wie euer Reiseverlauf war. Wir haben jetzt gerade über Frankreich gesprochen, wir haben über Spanien gesprochen. Ich habe ja Gibraltar mal kurz angesprochen. Wenn ich nichts vergessen habe, war dazwischen auch nichts. Mhm. Wie ist eure Reise verlaufen?
Ja, wie du sagst, irgendwann kamen wir an den Punkt an unserer Reise, wo es Richtung Westen über Straßen nicht mehr weitergeht, und da standen wir vor dem Atlantik, und dann war natürlich die Frage, okay, und jetzt, wie geht's von hier aus weiter? Wir hatten vorher schon mal was von Segeltrampen gehört, aber so richtig vorstellen konnten wir uns das nicht richtig, wo fängt man da an, kannst du dir bestimmt auch vorstellen, oder einfach irgendwen fragen, also die Kapitäne anquatschen, und naja, so haben wir es dann auch gemacht. Wir sind dann einfach über den Hafen gelaufen, und ich glaube, es war der zweite, oder?
David, das war der zweite oder der dritte, den wir angesprochen haben, der dann spontan gesagt hat, ja, ich kann euch gerne mitnehmen bis nach Las Palmas. Das war dann die nächste Insel. Und dann ging es auch schon 2 Tage später los. Und dann sind wir nach Las Palmas gesegelt.
So eine Zusammenfassung von der Route, so einen kleinen Überblick.
Gerne.
Ja, genau. Also dann sind wir von Las Palmas nach Gibraltar, von Gibraltar nach Trinidad und Tobago. Von da aus dann nach Venezuela durchquert, nach Kolumbien und dann von Kolumbien aus durch den Amazonas mit dem Kanu bis nach zur Grenze nach Brasilien, dann weiter bis nach Manaus mit einem Flussdampfer, weil uns das Kanu konfisziert worden ist. Und von da aus ging es dann nach Buenos Aires, weiter in den Süden bis nach Ushuaia und dann Chile wieder hoch, die Carretera Austral, hoch, bis wir dann wieder weiter Richtung Norden, bis wir wieder in Kolumbien angekommen sind. Und von da aus dann durchs Darien Gap oder am Darien Gap vorbei nach Panama und dann sind wir durch Mittelamerika getrennt, bis wir dann in Guatemala Fahrräder zusammengebaut haben und mit den Fahrrädern nach Mexiko geradelt sind.
Krass. Also ich bin ganz froh, dass ihr das Darien Gap umgangen seid. Ich war mir ziemlich sicher, dass ihr da durchlauft oder so. Und dann habe ich gelesen, dass ihr dann doch das Speedboat drumherum genommen habt. Mhm. Hab nämlich erst diese Woche, glaube ich, eine Folge darüber aufgenommen von jemandem, die da durchgelaufen ist oder eine mehrtägige Tracking-Tour gemacht hat. Sie endete dann im Krankenhaus, die Tour. Mhm. Wegen Bakterien und so weiter. Also die Feuchtigkeit und so, das habt ihr Erfahrung mitgemacht, wie das ist, dauernass zu sein, wenn nichts trocknet. Und lass uns mal wieder zurück an den Anfang, beziehungsweise auf diese Atlantiküberquerung. Also ihr habt ja keine Ahnung gehabt, ihr habt dann einfach jemanden angesprochen, ihr habt eine Mitfahrgelegenheit nach Las Palmas Las Palmas ist Teneriffa, glaube ich, ne?
Nee, Las Palmas auf Gran Canaria.
Ah, Las Palmas auf Gran Canaria. Und dann seid ihr aber von dort weiter auf die, kurz überlegen, Azoren.
Mhm. Kap Verden,
sorry. Und dann rüber nach Trinidad. Okay. Und das war ja auch ein richtiges Abenteuer. Ihr habt nicht ein modernes, hochentwickeltes, mit ganz viel Technologie Boot bekommen oder genommen, sondern ihr habt ein bisschen älteres, wo am Ende die Pumpe dem Meer geopfert wurde oder das Meer sich die Pumpe genommen habt, also wo ihr die halbe Tour ohne Toilette unterwegs wart. Also allein darüber könnte man wahrscheinlich schon ein Buch schreiben und einen eigenen Podcast aufnehmen.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben uns denke ich mal, so das klapprigste, den klapprigsten Kahn auf dem Hafen ausgesucht. Wir sind dahin und also weil der irgendwie so abenteuerlich aussah und der Kapitän und das Boot vor allen Dingen zwischen den glänzenden Yachten und erst also meinte der Kapitän ja wir sind leider schon zu dritt besetzt und eine Bootskatze gab es auch noch übrigens also zu dritt und ein Tier. Und es gab insgesamt nur 4 Schlafplätze, also das Boot war für 4 Leute ausgelegt. Deshalb erst eine Absage und dann kam Jeppe, einer von der Crew, aber später zu uns, ganz fröhlich gelaufen und meinte, hey, ihr könnt doch mitfahren. Es wird zwar ein bisschen eng, aber irgendwie kriegen wir das schon hin. Der Haken ist aber, dass wir in 3-4 Stunden schon losfahren. Da waren wir gerade in Mindelo und eigentlich suchen sich die Kapitäne für so eine Atlantiküberquerung ihre Crew ziemlich gut aus, weil man ja mindestens 21 Tage auf engstem Raum zusammengepfercht ist und dazwischen auf dem Atlantik gibt's sonst keine anderen Inseln, wo man einfach mal jemanden absetzen könnte. Da hatten wir schon so ein paar desaströse Geschichten gehört. Naja, aber irgendwie fanden die uns scheinbar sympathisch und wir sind dann auch unserem Herz gefolgt und spontan Ja gesagt. Unsere Rucksäcke, die waren ja immer gepackt und dann ging's nach 4 Stunden schon los. Und erst auf dem Atlantik hatten wir dann Zeit, die Crew so richtig kennenzulernen.
Ja, da hat sich herausgestellt, dass unser Kapitän erst nur auf einem See in Schweden Segelerfahrung hatte und keine Ahnung, all solche Sachen hatten. Also der hat eigentlich kaum Segelerfahrung. Dann waren wir schon fast, das Land hatte sich schon längst am Horizont verabschiedet. Also wir hatten keine Wahl mehr zurückzugehen. Und ja, und dann waren wir halt mit diesem Boot unterwegs. Und Segeln ist schon auch eine interessante Erfahrung. Aber ich weiß nicht, wie viel ich darüber jetzt erzählen soll, wenn du sagst, das ist schon erst ein Podcast.
Du kannst so viel erzählen, wie du möchtest, weil jede Erfahrung ja individuell einzigartig ist, ne, und anders ist.
Ja, voll. Also ich erinnere mich, dass am Anfang war es halt relativ krass mit der Seekrankheit und relativ lethargisch alles und wir mussten uns erstmal so ein bisschen einfühlen in das Atlantikgefühl, wenn man die ganze Zeit hin und her geschaukelt wird auf dem Boot. Aber was wirklich sehr, sehr schön ist oder mir in Erinnerung geblieben ist, sind die Nächte. Also auf einem Boot mussten wir halt immer Nachtschicht machen, das ist dann so rotiert, um zu gucken, ob es irgendwelche anderen Boote um uns herum gibt, damit wir nicht kollidieren. Und das hat bedeutet, dass wir dann alleine auf Deck gesessen haben und die anderen geschlafen haben. Und ja, diese Nächte waren halt super magisch, wenn der Sternenhimmel so geleuchtet hat oder auch der Vollmond und man ist da über die Wasseroberfläche gegleitet und drumherum war einfach nichts, außer das Wasser endlos. Das war wirklich wunderschön.
Ja, wie als wenn man durch so eine Galaxie
gereist. Ja, genau. Wenn unten noch der Leuchtplankton geleuchtet hat am Bug und so und oben die Sterne, das war schon sehr abgefahren. Und ja, ansonsten das Segeln hat viele Facetten, gell?
Ja, absolut. Ich habe letztens so eine Rechnung gemacht, wir hatten 9 Quadratmeter und wenn man das so runterrechnet, den Platz, den wir im Endeffekt hatten, dann kommt man auf menschliche Verhältnisse umgerechnet natürlich, aber ungefähr so auf den Platz, den eine Legehenne im Käfig hat. Und ja, das ist nicht viel. Und wie du sagst, als dann noch die Bootstoilette kaputt ging, dann war es dann auch mit dem letzten bisschen Privatsphäre zu Ende, was wir bis dahin noch gehabt hatten.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, jeder Gefangene im Gefängnis hat mehr Platz, als ihr auf diesem Boot gehabt habt, ne? Also ihr wart ja auch overstaffed, also ihr wart zu viele auf diesem Boot. Wie wurde nochmal dieses Zimmer genannt? Coffin oder so? Also Sarg?
Genau, Sarg. Es war so ein verbautes Bett irgendwie unterhalb von so einem Schrank und da musste man immer so reinkriechen. Und wenn man da drin gelegen hat, hatte man direkt den Schrank über dem Kopf
sozusagen. Und es war unglaublich feucht da drin. Also es war wirklich wie in so einem Sarg unter der Erde. Man hat sich da reingelegt und es hat sich schon so angehört, als würde man sich in so ein feuchtes Moosbett
weil die Matratze so feucht war. Aber das Gute war ja, dass niemand da, also dadurch, dass wir nur 4 Betten hatten, sind wir auch immer rotiert. Das heißt, also Lisa lag im Coffin, sie hatte dann Nachtschicht. Ich hatte Schicht zu Ende, bin in den Coffin rein und Lisa ist auch, also alle haben mal überall geschlafen. Von daher gab es keine Person, die immer nur da in diesem.
Ja. Aber es ist schon auch mutig, ne, so lange unterwegs zu sein. Ich glaube, ihr wart ein bisschen länger als 21 Tage unterwegs. Dann mit Unbekannten, wo man halt gar keinen Plan hat, wie die drauf sind. Und dann nochmal sehr, sehr viel Glück, wenn es halt auch funktioniert.
Ja, aber das ist so, so ein bisschen, die Philosophie bei vor allen Dingen auf der Reise, also insgesamt beim Reisen, wenn wir unterwegs sind, aber so wirklich in den Fluss des Lebens eintauchen zu können mit Vertrauen, also natürlich irgendwie auch Nachsicht, weil klar, die Welt ist nicht nur ein Ponyhof in dem Sinne, aber genau das einfach mit Vertrauen und Zuversicht irgendwie in die Situation reingehen und dadurch haben sich dann auch auf der ganzen Reise immer so unglaublich
interessante Dinge geöffnet. Wir haben tolle Menschen kennengelernt, hast du ja selbst gelesen, Abenteuer erlebt. Also ja, das war so ein bisschen dieses, ja, sich einfach dem Fluss hingeben, dem Leben hingeben.
Ich würde einfach gerne, um so viel wie möglich in dieser Folge zu besprechen, jetzt mal den Teil von der Karibik bis zum Amazonas mal gerne überspringen. Dafür gibt es ja auch ein Buch, wo man nochmal alles besprechen kann. Außer ich vergesse da irgendwas ganz Wichtiges, was ihr besprechen wollt, ansprechen wollt.
Nee. Also das kann man ja im Buch nachlesen.
Kann man im Buch nachlesen, genau.
So. Eine Querung durch Venezuela. So, das ist natürlich auch spannend, aber das können wir gerne jetzt erstmal überspringen.
Wir sind ja ein Abenteuer-Podcast. Genau. Und das nächste Abenteuer ist quasi, ich habe ja gesagt, also Atlantiküberquerung, haben wir auch einen eigenen Podcast drüber gehabt. Da kann man eine Stunde drüber sprechen, viel mehr sogar. Also ich könnte mit euch wahrscheinlich ein Hörbuch aufnehmen. Aber vielleicht kommt ihr bald. Das nächste Ding, da habe ich ja auch mit Torben letztens einen Podcast, das ist schon ein oder zwei Jahre her, aufgenommen, über die Amazonas-Durchquerung. Aber er ist nur den brasilianischen, oder den Teil durch Brasilien gepaddelt auf dem Kanu. Ihr seid ja schon in Ecuador gestartet und mit ganz vielen Problemen. Also bei euch ist es ja eigentlich nur so ein paar Kapitel, aber das ist ja eine lange Zeit, die ihr da unterwegs gewesen seid und eine lange Zeit der Vorbereitung beziehungsweise der Zwischenbereitung, weil ihr seid ja schon los und dann wieder zurück und dann ging es erst richtig los. Lass uns darüber ein bisschen sprechen.
Gerne.
Also ihr wart dann irgendwo in Ecuador und dann kam ihr habt ja ganz am Anfang gesagt, ihr wart in Kolumbien und dann war der Amazonas so nah, dass ihr dann da erst auf die Idee gekommen seid, hey, man könnte ja auf dem Kanu irgendwie das machen. Oder wie kam es dazu?
Ja, wir haben auf der Karte dieses riesige Gebiet zwischen Ecuador und Manaus in Brasilien gesehen. Dazwischen liegt noch Peru, das straßenlose Gebiet, also der Amazonas. Und da war die Frage, okay, wie kommen wir nach Manaus? Die erste Option war mit einem Amazonas-Flussdampfer, die da regulär runterfahren. Und dann war aber relativ schnell klar, weil die meisten halten tatsächlich auch nur für ein paar Stunden allerhöchstens an diesen Flusssiedlungen. Und wir wollten ja wirklich tief in die Kultur eintauchen und alles genau kennenlernen. Und dann hatten wir die Option relativ schnell aussortiert quasi. Und dann kam uns die Idee, ja, warum reisen wir nicht so, wie die Leute da seit Jahrtausenden reisen mit dem Kanu? Und das klang erstmal verrückt und dann haben wir aber ja uns so ein bisschen in das Thema reingearbeitet, sage ich mal. Wir haben uns vor Ort informiert, Leute gefragt und wie wir überhaupt an so ein Kanu kommen und alles. Und irgendwann wurde das dann auch langsam zur Realität.
Also ja, und ich, also als wir dann in Ecuador angekommen sind, haben wir so einen Mann getroffen, der fuhr beim Trampen, der fuhr mit so einem alten, klapprigen Van, hat uns eingesammelt und dann haben wir ihm von dieser Idee erzählt und dann hat er uns erst so ganz verständnislos angeguckt und dann aber irgendwann fand er das ganz cool und meinte, ja, ich habe ein Kanu für euch, kommt doch mal mit. Und dann haben wir uns mit ihm so ein bisschen unterhalten und da an dem Abend erst mal so eine Vorstellung davon bekommen, genau, was das eigentlich bedeutet, auf dem Amazonas so unterwegs zu sein. Und der hat uns so ein bisschen eingeführt in die Gefahren, dass es da gefährliche Strömungen gibt und umfallende Bäume und dies und das. Das war ein guter Einstieg, um uns so ein bisschen mental drauf vorzubereiten.
Aber das Kanu war zu...
Das Kanu war zu groß, das war dann tatsächlich nichts. Und dann sind wir weiter zum Hafen in Ecuador und haben da so ein bisschen rumgeschaut und dann John kennengelernt. Er hatte einen Freund, Johns Freund hat ein bisschen weiter unten in der Flussgemeinschaft gelebt und der hatte dann tatsächlich ein Kanu für uns. Es war so ein altes Holzkanu und vielleicht auch da wieder ein bisschen zu klapprig. Also dieses Kanu war wirklich auch schon so ein bisschen am Limit, aber wir hatten, ja, keine Ahnung, wir fanden es war noch für unseren Zweck geeignet. Aber das Problem, das größte Problem, also die Herausforderung, die uns dann wirklich so ein bisschen im Wege stand, war die Bürokratie, also die Marine in Ecuador.
John meinte, also der Kumpel, der uns das Kanu verkauft hat, dass weil wir zwei Ländergrenzen überqueren mussten, also einmal von Ecuador nach Peru und dann von Peru nach Brasilien, dass es eventuell wichtig wäre, um Komplikationen zu vermeiden, irgendwie bei den Grenzübergängen, dass wir uns ein paar Papiere besorgen oder zumindest das Vorhaben bei der Marine mal anmelden. Und ja, da kannst du weiter erzählen, da ging so der Bürokratie-Terror quasi.
Ja, noch nicht, gell? Also die haben dann irgendwie, sind wir dahin und dann meinten, ja, wir brauchen die und die Papiere. Und dann haben wir gesagt, hey, aber es paddeln doch hier alle über den Amazonas. Warum brauchen wir jetzt Papiere? Und dann haben wir das John erzählt und dann meinte er, ja, naja, wenn ihr das umgehen wollt, dann fahrt doch einfach von der Flussgemeinschaft los, da wird euch schon keiner finden. Und dann fahrt einfach, ist jetzt egal. Weil es waren tatsächlich viel mehr Papiere, als das was John uns gesagt hat. Also es hörte sich eher an, jetzt müssen wir kurz sehen, was unterschreiben oder so. Und dann ging es los. Aber so war es dann leider nicht. Ja, und dann sind wir irgendwie, sind wir nochmal nach Quito und haben unsere Ausrüstung besorgt, also Angelmaterial, so ein altes GPS-Gerät. Da gab es so einen SOS-Button oder einen OK-Button. Immer wenn wir OK gedrückt haben, haben unsere Eltern eine E-Mail bekommen, dass es uns gut geht. Also das war so eine standardisierte E-Mail. Und was haben wir noch alles? Angel. Gummistiefel, so eine Regenjacke und so wasserdichte Tonnen. Sind damit wieder zurück, haben uns eingerichtet und sind losgepaddelt.
Genau. Wir waren dann nur 2 Tage unterwegs.
2 Tage waren wir unterwegs. Und da hat uns das tatsächlich, also jetzt mal long story short, die Marine gefunden und gecatcht und wieder mit zurück zum Hafen geschleppt. Und da ging es dann erst richtig, also sie haben unser Kanu richtig konfisziert auf ihrem Marinegelände, eingesperrt sozusagen. Und wir kamen da dann gar nicht mehr dran. Und dann haben die sich halt unglaublich viele Sachen einfallen lassen. Erst mussten wir die Dokumente bringen. Dann hatten wir die Dokumente zusammen, da mussten wir sie notariell beglaubigen lassen. Dann ist beim Notar der Strom ausgefallen, wieder einen Tag verloren und. Also dann gab es irgendwann so eine Abschlussprüfung. Da meinte ich, okay, jetzt habt ihr alle Dokumente, die sind notariell beglaubigt. Jetzt prüfen wir mal euer Kanu, ob ihr alles habt. Und dann stand der Marineoffizier mit so einem, also mit so einem Dokument da, hat so Häkchen gemacht. Und dann meinte er, tja, durchgefallen, ihr habt leider keinen Feuerlöscher, keine bengalischen Feuer, kein Müllabfallsystem, das alles an Bord, Rettungsring. Wir so, hä, wie bitte? Sie stehen hier mit einem Dokument, was für so Personenschiffverkehr gedacht ist. Wie können Sie das auf unser kleines Kanu anwenden? Meinte er, nee. Ich lasse euch nicht, wenn ihr das nicht habt. Und dann haben wir uns diese ganzen Requisiten von einem
Fischer ausgeliehen.
Ja, von einem Touri-Boot, das lag im Hafen, ausgeliehen, Check gemacht am nächsten Tag. Dann sind wir immer noch durchgefallen. Und irgendwann hat es uns gereicht. Da hat Lisa gesagt, okay, wir gehen jetzt hier zu dem Touri-Office und sagen denen, dass wir von der Marine schikaniert werden. Und wenn die uns jetzt nicht weiterverlassen, dann würden wir so einen Artikel drüber schreiben, was natürlich Quatsch war. Aber das hat die irgendwie beeindruckt und dann haben die uns doch losfahren lassen.
Ja,
und
ja, dann also ihr habt euren Journalisten, also eure Presseausweis, ja, habt ihr da quasi vorgelegt und einfach ein paar Beiträge oder Artikel, die ihr in Deutschland geschrieben habt.
Ja, genau. Wir haben so getan, als wären wir wichtige Journalisten und dann aufdecken, wie die Marine uns schicken. Aber ja, genau. Und dann ging es los. Dann sind wir in die mystische Welt des Amazonas eingetaucht und haben dann halt meistens in den Flussgemeinschaften geankert und da übernachtet. Oder auch oft auf Sandbänken oder auf irgendwie an den Uferböschen. Ah ja, eine Machete hatten wir auch dabei. Das war ganz wichtig da. ja, und ja, das war schon eine sehr, sehr intensive Zeit. Und da sind uns auch viele so Gedanken gekommen. Das war halt unglaublich krass, diesen, wie soll man sagen, die Mücken, das Wetter, die Feuchtigkeit, also so eine Umgebung, die uns so sehr, sehr fremd war, aber gleichzeitig auch so super faszinierend, da nochmal an eigene Grenzen zu kommen und ja, da so tief einzutauchen, die Menschen kennenzulernen, auch mit Lebensweisen der Menschen in Kontakt zu sein, zu lernen, wie die so den Dschungel wahrnehmen als lebendiges Wesen quasi. Das war sehr eindrücklich.
Das liest sich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Also einfach alles, was ihr so erlebt habt. Ich stelle mir das unglaublich magisch vor, da auf diesem Amazonas lang zu paddeln oder halt sich treiben zu lassen ab und zu mal. Und dann, wenn Delfine zum Beispiel da auftauchen, das ist ja, also das ist so das, warum ich reise, wegen der Tiere und wegen der Natur. Und das ist so, immer wenn ich das euer Buch so gelesen habe, und ihr habt ja nicht nur einmal, die sind ja sehr, sehr selten, ihr habt ja öfters welche gesehen, dann dachte ich so, oh, das muss so unglaublich magisch gewesen sein. Auch wenn hier einfach so dieser Dschungel, der ist ja voller Leben an jeder Ecke.
Ja, absolut. Und auch die Mythen, die dahinter stecken. Also zum Beispiel, du hast gerade Flussdelfin genannt, dieser pinke Flussdelfin. Es ist auch unglaublich. Also es macht die ganze Erfahrung noch tiefer, wenn man diese ganzen Mythen, die dahinter stecken, von den Leuten noch hört. Also der Flussdelfin, sagen die zum Beispiel, dass er manchmal in der Nacht aus seiner, wie hieß das nochmal, Encante, genau, aus seinem Königreich, Unterwasserkönigreich Encante aufsteigt und dann als schöner Mann quasi in den Flussgemeinschaften auftaucht und dort die Frauen schwängert oder sie mit in ihr
in sein Unterwasserwelt,
in sein Reich nimmt. Und eigentlich hat alles da so ein Mythos, der dahinter steckt, oder also da ist alles irgendwie voller Leben, auch das, ich würde mal sagen, nicht nur das Leben, was wir direkt sehen, sondern das Geistige ist da noch so präsent, vor allen Dingen in den Geschichten. Das hat mich ganz, ganz doll fasziniert.
Ja, es ging ja dann für euch weiter. Ihr habt dann das nächste Mal, habt ihr Probleme bekommen, mal kurz überlegen, ich glaube, als ihr von Peru nach Brasilien die Grenze überquert habt, ne?
Mhm. Ja, das war schon, also da im Grenzgebiet, da hieß es auch, dass da relativ, also in der Zeit, wo wir unterwegs waren, wurde uns oft im Grenzgebiet vor allen Dingen vor Piraten und Überfällen gewarnt. Und es gab auch eine Situation, da sind wir abends in der Gemeinschaft angekommen und da kam uns ein Mensch mit einem Boot entgegen und meinte, hey, was macht ihr hier um die Uhrzeit noch? Kommt schnell mit mir in die Gemeinschaft. Und dann haben wir halt da übernachtet und am nächsten Tag hat er uns begleitet bis zur nächsten Stadt. Wie hieß sie nochmal, weißt du das? Diese Stadt vor der Grenze, naja, ich weiß es jetzt nicht mehr. Und da haben wir dann uns nochmal so ein bisschen Informationen einkommen lassen. Naja, wie kritisch ist das denn hier gerade mit den Piraten und den Überfällen? Und waren dann schon am Überlegen, okay, machen wir jetzt weiter. Wir mussten natürlich immer abwägen zwischen den Geschichten. Also uns wurden während der Reise viele Horrorgeschichten über den nächsten Abschnitt erzählt, also aber wir mussten immer so abwägen, okay, was ist davon jetzt eigene Erfahrung, was ist interpretiert, was sind Geschichten, und hier hatten wir dann schon so das Gefühl, okay, wir sollten das ernst nehmen und haben dann überlegt, brechen wir ab oder nicht, dann haben wir entschieden, weiter zu paddeln, aber dann hat das Schicksal dann doch entschieden, dass es hier zu Ende sein soll an der Grenze, weil uns dann wieder die Marina, also diesmal die peruanische Marina kurz vor Brasilien, eingesammelt hat und mit demselben Argument, dass wir irgendwie Dokumente gebraucht hätten, was auch immer. Und dann dachten wir, oh, okay, weiße Fahne, diesmal keine Lust auf Diskussion, auf irgendwelche Schikane. Und haben wir uns dem einfach hingegeben, haben das Kanu da gelassen, so ein paar Sachen noch verteilt oder verkauft und sind da mit einem Flussdampfer weiter bis nach Manaus.
Aber da waren wir auch schon 1500 Kilometer auf dem Amazonas unterwegs gewesen. Also da hatten wir schon ziemlich tief
die Hälfte
Eindruck.
Ja, das ist krass, weil ich habe, als ich das gelesen habe, diese Kapitel in eurem Buch, habe ich mich daran erinnert, dass ich ja einen Gast hier hatte vor einem Jahr oder zwei, Torben, der ist den Amazonas mit einem Kanu losgepaddelt, aber der ist halt eben in Tabatinga los, Letizia Tabatinga, das ist ja direkt an der brasilianischen Grenze, und ich meine mich zu erinnern, dass der halt eben auch Probleme hatte, vorher zu starten, weshalb die meisten tatsächlich halt nur diesen brasilianischen Teil paddeln. Und da, lasst euch gesagt sein, er ist überfallen worden. Ihm wurde alles geklaut, als er auf dem Kanu unterwegs war. Entsprechend ist es vielleicht gar nicht so schlecht gewesen, dass ihr eure Reise dann dort vielleicht beendet habt, nachdem ihr sowieso schon so viel erlebt habt.
Ja, genau. Auch. Ja. Ich denke also auch.
Außerdem war das nicht ganz unsicher.
Auch noch eine Erfahrung so ja, mit dem alten Flussdampferkahn. Und das ist ja auch ganz cool. Da waren wir auch 10 Tage unterwegs, oder? Mhm. Eine Woche. Und ja, das sind dann so Schiffe, wo dann auf Deck ganz viele Hängematten gespannt sind. Ja. Passagiere dann alle da in Hängematten schlafen. So, das war auch nochmal eine ganz schöne Erfahrung.
Ja, genau. Das ist natürlich auch ein riesen Kulturschock, ne? Wie lange wart ihr denn dann insgesamt unterwegs auf dem Fluss?
Zweieinhalb Monate. Monate.
Ja, genau. Ja. Und dann halt in dieser Riesenstadt Manaus mitten im Dschungel anzukommen, ist auch nochmal irgendwie ein bisschen krass, oder?
Voll. Ja, es war schon krass, aber ja, es war auch so nach der langen Zeit im Dschungel hatten wir das Gefühl, es ist auch schön, nochmal so ein bisschen einzutauchen ins Städteleben. Dann haben wir direkt auch eine Couchsurferin kennengelernt, die da sehr mit dem kulturellen Szene von Manaus vernetzt war. Und da hat diese auch noch ein Fotoprojekt über die LGBTBQ-Szene, also der
Künstlerinnengruppe.
Künstlerinnengruppe Tupini Queen gemacht. Mhm. Also es ging dann immer weiter mit neuen Erfahrungen und Erlebnissen.
Ja. Ihr habt da ein Projekt gemacht. Habt ihr euch während der Reise irgendwie das, was dazu verdient, finanziert oder ist diese ganze Reise auf Erspanischen entstanden?
Also wir hatten ungefähr 10.000 vorher zusammengespart, Jule und ich. Wir sind auch sehr, sehr low-budget gereist. Also wir hatten ja überhaupt gar keine Ausgaben für...
Nicht viele jedenfalls, für Transport.
Ja, für Transport eigentlich gar keine. Mhm. Und dann das meiste dann für Essen, aber da haben wir auch recycelt und...
Containert.
Was denn?
Auf Deutsch sagt man gar nicht recycelt, gell? Reciclado.
Und genau, und dann aber, wie du sagst, also ich habe dann über Tupini Queen ein Projekt gemacht oder auch, wir waren ja schon den Blog am Schreiben und dann sind nach und nach mehr und mehr so ein paar Magazine auch auf uns aufmerksam geworden und wir konnten einen Artikel veröffentlichen. Das hat uns dann so ein bisschen extra Geld reingebracht.
War ab und zu mal so ein bisschen ja. Taschengeld. Mhm. Aber es war tatsächlich, also wenn man so denkt, 10.000 und geteilt durch 5.000 pro Person in 4 Jahren, kamen wir eigentlich relativ gut mit hin oder sagen wir mal 6.000.
Ja, also, wir hatten schon die Anzahlung vom Buch und so.
Ja, aber dann später erst.
Ja, das ist auf jeden Fall, also das ist die krasseste Low-Budget-Reise, die ich hier im Podcast, glaube ich, dabei gehabt habe. Ich glaube, der Rekord waren 12.000 für 2 Jahre,
okay.
die jemand ausgegeben hat, eine Person.
Mhm.
Das ist schon auch sehr, sehr low budget gewesen. Und ihr habt so unglaublich viel erlebt. Also das ist wieder ein Beweis dafür, dass Abenteuer nicht teuer sein müssen. Mhm. Aber wir sind jetzt schon fast eine Stunde dabei und wir sind gerade erst bei einem Viertel des Buches, glaube ich, irgendwie. Deswegen ein bisschen im Schnelldurchlauf. Ihr seid ja noch bis runter nach Feuerland. Ihr seid ja noch bis ans Ende Südamerikas gereist und dann quasi langsam wieder an der Pazifikküste hoch. Sagt ihr mir, wo ihr gerne weitermachen würdet?
In Patagonien hatten wir erst zum ersten Mal auf unserer Reise das Gefühl, dass wir vielleicht verhungern würden.
Und das Interessante war, dass es eigentlich wirklich als Abkürzung gedacht war.
Aber müssen wir vielleicht kurz erzählen, was genau passiert ist.
Ja, klar. Da würden wir jetzt drauf eingehen, wenn du Lust hast.
Absolut.
Wir waren unten in Ushuaia, in der letzten Stadt vor der Antarktis und dachten, ja man, jetzt sind wir hier unten in Feuerland
Jetzt müssten wir eigentlich die Wildnisse auch mal so richtig kennenlernen. Statt, wir hatten die bis daher ja dann tatsächlich nur aus den Autofenstern heraus sehen können. Und dann haben wir das mit unserem Couchsurfer so ein bisschen abgesprochen, ob der irgendwelche Touren kennt. Und dann haben wir auf der Karte gesehen, um zurückzutrampen, gab es da so eine 100 Kilometer lange Strecke, die wir hätten abkürzen können über eine Bergkette. Und das war dann so der ursprüngliche Plan, 3 Tage unterwegs zu sein und dann am anderen Ende rauszukommen und von dort aus weiter zu trampen und dadurch dann diese 100 Kilometer lange Strecke gespart zu haben, sozusagen über Teerstraße. Und dann hatten wir für 3-4 Tage Essen eingepackt, hatten auch eine Papierkarte dabei und alles, die uns da in der Stadt gegeben wurde. Und es haben tatsächlich auch ein paar bergaffine Leute gesagt, ja, das sollte so machen sein, die Route, die ihr da geplant habt. Und auf der Karte waren tatsächlich auch Wanderwege, Wanderpfade eingezeichnet. Naja, und irgendwann nach dem 3. Tag hatten wir uns dann wirklich so tief in die Wildnis rein manövriert, dass es eigentlich nur noch nach vorne weiterging. Da haben wir auf der Karte einen See gesehen und eine kleine Siedlung, weil tatsächlich die Zeit zurückzugehen länger gewesen wäre wahrscheinlich. Und ja, dann gingen wir da weiter und es tauchte einfach dieser blöde Wanderweg nicht auf. Und dann wurde uns irgendwann gruselig zumute an Tag 4, als wir dann wirklich nur noch so einen Prühwürfel hatten. Ich habe dann die Hälfte davon zum Abendessen als Suppe aufgekocht mit dem Seewasser. Und ja, Jule hatte dann so einen kleinen
Zusammenbruch. Also Wanderweg war auf jeden Fall keiner da, aber dafür gab es halt so diese ganzen umgefallenen Riesenbaumstämme, die lagen wie Mikado-Stäbe so überall. Und so, wir haben für 1 Kilometer 2 Stunden gebraucht. Oder
viel länger. 3, 4.
Weil man sich immer so über... Also wir hatten auch den schweren Rucksack, wir hatten all unser ganzes Zeug da drin. Was wir ja während der Reise dabei hatten, da waren noch Bücher und was nicht alles. Da mussten wir uns immer mit diesen Rucksäcken über diese Baumstämme robben und mit einem Prühwürfel im Magen ist das halt auch voll anstrengend. Ja. Und genau, da hatte ich irgendwann auch so einen kleinen Zusammenbruch. Da dachte ich, okay, dann ist es dann halt so. Dann sterben wir hier. Ja, und aber das ist halt das Coole an Lisas
aus
Pragmatik.
Der Illusion musste Julia dann wieder rausholen, ja, damit wir irgendwie überleben.
Genau.
Nee, aber ihr unterstützt euch da einfach so, ihr ergänzt euch da so gut, ne? Also wenn der eine halt einen Downer hat, dann ist der andere dafür zuständig, halt den wieder rauszuholen und vice versa.
Ja, ja, absolut. Genau, das stimmt. Also ich würde auch nicht sagen, dass eine von uns jetzt irgendwie stärker ist oder was auch immer. Es ist echt, wie du sagst,
kommt auf die Situation drauf an.
Ja.
Wie seid ihr aus dieser Situation dann rausgekommen? Einfach dann noch die letzten Energiereserven aufgenutzt und weitergelaufen und dann irgendwie endlich irgendwann mal eine Straße gefunden?
Ja, genau.
Aber also, da gab es doch noch die Geschichte mit diesem Bauern, der euch nicht helfen wollte, ne?
Ja, genau. Da war noch so ein Café, also irgendwie so ein Mensch, der da am See gelebt hat. Und zu ihm konnte man nur mit dem Auto, mit dem Boot, meine ich. Und ja, wir kamen da vorbei und haben ihn die gefragt, ob er uns helfen kann, ob es einen Weg gibt. Aber der war so stur, so ein stur Mensch, habe ich dann nie
kennengelernt. Der hat uns noch nicht mal eine Schokolade gegeben.
Gar nichts. Ja, genau. Und dann sind wir da halt weitergegangen. Und irgendwann haben wir... Irgendwann haben wir Kuhfladen gefunden und gedacht in unserer Logik, dass dann irgendwo auch ein Stall oder irgendwas in der Nähe sein müsste. Jetzt haben wir erfahren, dass Kühe eigentlich sehr geländegängig sind. Also in Patagonien überall rumlaufen. Aber wir hatten Glück, wir sind diesen Kuhfladen gefolgt, kamen dann irgendwann tatsächlich zu einem Weg. Und lustigerweise hatte sich in dem Moment auch ein Pärchen mit ihrem Auto verirrt. Und die sind dann auch, sind dann angekommen. Wir haben den Motor gehört und haben uns dann so auf den Weg gestellt und gewunken. Die haben uns dann eingesammelt und meinten, oh, wir haben uns auch verfahren. Ja, komm, wir fahren zurück zur Straße. Das waren dann, wären von dort aus auch noch mal eine Tageswanderung gewesen, um so zur richtigen
Kilometer
Straße zu kommen. Ja, und dann ist die Tour so geendet, dass wir dann irgendwann in der Herberge, in so einer Herberge für Fahrradreisende untergekommen sind, in Patagoniens südlichster Bäckerei, bester Bäckerei. Und ja, da sind wir dann rausgekommen aus den Bergen.
Mega Glück gehabt, mega Glück gehabt.
Aber ja, was wirklich, also so anstrengend es auch war, aber diese Natur da unten, die hat mich nachhaltig, also diese Bilder dieser Natur sind einfach, das hat mich so beeindruckt, das war wunderschön.
Es ist wunderschön. Also ich finde halt, dieses südliche Chile ist einfach grandios und es ist einfach so, so wild, ne? Und windig.
Absolut. Sehr windig hier.
Sehr windig, aber wunderschön. Ja, krass. Okay, ihr seid da durch. Ihr seid ja auch viel getrampt auch noch. Ihr seid hoch bis nach O'Higgins, beziehungsweise nach, wie hieß der eine Ort? Chokran. Dann ging es weiter bis nach Valparaíso. Ist ja auch so ein unglaublich langes Land, ne?
Ja, voll.
Dann zum Darien Gap. So, lass uns da mal darüber springen. Wieder einmal den Kontinent hoch. 4 Jahre in einer Stunde, ist unmöglich zu besprechen. Und da bin ich ja ganz froh, dass ich dann nicht gelesen habe, wie ihr gesagt habt, okay, wir laufen jetzt hier einfach durch oder wir nehmen uns ein Paddelboot, wie ihr überlegt habt, da irgendwie an der Küste zu paddeln, sondern ihr seid mit dem Boot. Wie ging es durch Zentralamerika weiter? Was sind da so die Orte oder die Erlebnisse, die, naja, hängen geblieben ist natürlich alles. Es ist natürlich auch ein langes, ein großes, dickes Buch, die ihr teilen wollt, könnt.
Also es ging dann weiter über Honduras, Nicaragua und El Salvador. Und da ist mir auf jeden Fall die unglaubliche Gastfreundschaft der Menschen hängen geblieben, weil uns natürlich auch da absolut wurden wir vorgewarnt, da durchzureisen, vor allen Dingen als Frauen, trampend. Und es war wirklich einer der einfachsten Tramp-Länder. Und uns wurde sogar Geld geschenkt. Also es war unglaublich.
El Salvador?
Mhm, genau.
Ja.
Und da sind wir aber relativ schnell durch. Also da hatten wir keinen Zwischenstopp in Gemeinschaften. Und dann sind wir in Guatemala irgendwann gelandet, wo wir dann unsere Hündin Nami kennengelernt haben.
Ja, das war auch schön. Wir hatten schon lange davon geträumt, so eine Reisebegleiterin zu haben, eine Hündin. Und dann ist sie zu uns gekommen. Also sie hat uns quasi ausgewählt. Es war eine Straßenhündin in Guatemala. Da saßen wir in einem Café in Antigua und es war ein regnerischer Tag und sie ist dann irgendwann in die Tür reingekommen und hat sich unter unseren Tisch gelegt. Und dann kam so eins zum anderen. Irgendwie hatte der Kaffeebesitzer noch einen Freund, der Tierarzt war, und der kam dann abends direkt nach Ladenschluss dahin und hat ihr die Impfung gegeben, damit wir damit mit ihr dann weiter nach Mexiko reisen konnten. Und so, ja, und ab dann waren wir dann zu dritt. Und in Guatemala war halt auch noch cool, dass wir in so einer NGO waren. Die hat Fahrradmaschinen hergestellt. Das sind quasi Maschinen wie ein Saftmixer oder eine Waschmaschine, die mit Fahrradpedalkraft betrieben werden. Und dadurch, dass immer nur einige Teile, aber nicht alle vom Fahrrad benutzt werden für diese Maschinen, hatten die einen Lagerraum voll mit Ersatzteilen, also mit nicht gebrauchten Teilen vom Fahrrad. Und zu dem Zeitpunkt war Josh, das war ein Fahrradmechaniker aus London, auch in der Gemeinschaft. Und irgendwann ist die Idee dann geboren, hey, lass uns doch aus diesen ganzen Teilen, die hier rumliegen, ein Fahrrad zusammenbauen. Und Josh hatte uns da so ein bisschen unterstützt, unter die Arme gegriffen. Und dann hatten wir ja innerhalb von einer Woche so alle Teile zusammengeschraubt und es sind richtig coole Fahrräder daraus entstanden. Da standen wir natürlich auch vor der Frage, wie reisen wir denn jetzt mit unserer neuen Hündin nach Mexiko auf dem Fahrrad? Und dann haben wir ihr so eine blaue Kiste auf den Gepäckträger geschweißt. Und da ist sie dann tatsächlich auch mitgereist. Die lag dann immer so drin und hat sich die Umgebung angeguckt.
Als hätte sie nie was anderes.
Genau. Es war voll schön. Ja, und da sind wir durch das Mexikanische, also erst noch in Guatemala. In Guatemala mit dem Fahrrad, dann kann ich mich erinnern, das war krass, als wir im Lago Atitlan ankamen, hieß es auch da, dass, also wir sind da so eine Route gefahren und auf einmal kamen uns so Polizisten mit einem Motorrad hinterher und meinten, hey, wisst ihr denn, dass das hier eine super gefährliche Route ist? Eigentlich wird höchst hoch davon abgeraten, dass man hier mit Fahrrädern unterwegs ist oder generell überhaupt, weil es hier viele, viele Übergriffe gibt. Und dann haben die uns für mehrere Stunden lang so durchs Hinterland begleitet und sind wir da unterwegs gewesen. Das war sehr aufreibend noch mit den Fahrrädern. Aber sonst natürlich super faszinierend, auch als wir da in Mexiko angekommen sind, durch diese Berglandschaften von Chiapas. War mega anstrengend, aber auch richtig, richtig schön. Also erstmal hoch und dann ging es auch immer wieder runter. Das ist so ja eine Landschaft, wo ganz hohe Kakteen gewachsen sind dann später. Und ach, es war einfach ja eindrücklich, da nochmal so unterwegs zu sein. Und so ein bisschen dieses schneller fortkommen als das Trampen, aber auch zu entscheiden, zum Beispiel, ja, wenn wir durch kleine Dörfchen gefahren sind, überall anhalten zu können und zu sagen, okay, hier machen wir jetzt einen kleinen Stop. Da gibt es viele solche kleine Comedores, heißen die, wo Essen an der Straße verkauft wird, meistens von älteren Frauen betrieben. Und da gab es viele schöne Momente, wo wir uns dann zu denen gesetzt haben, eine Pause gemacht haben und da Tortilla gegessen haben. So. Das war nochmal dann eine ganz andere Art des Unterwegsseins mit dem Fahrrad. Das war sehr schön.
Ja. Wie lange wart ihr in Mexiko? Ihr wart ja, da ist ja dann das große Corona-Drama. Das ist dann quasi, wir sprechen ja dann schon von März ungefähr, ja. Wo die Grenzen dann geschlossen worden sind, oder?
Ja, Mexiko sind wir im Juni 2019 eingereist. Und
als, 2 Jahre.
Genau. Ja. Und dann kam Corona und nach Corona, als die Grenzen geschlossen sind, hatten wir halt, also es war so, es war verrückt, weil wir wollten eigentlich ja weiter in die USA Richtung Alaska, dann die Beringsee überqueren. Und dann im März kamen unsere Eltern uns noch besuchen in Mexiko. Und wir wussten, hey, ja, es wird langsam ernst mit den Grenzschließungen auf der Welt und so. Und dann haben wir gesagt, okay, lass uns doch schnell jetzt noch versuchen, in die USA weiterzukommen. Und da bin ich hochgetrampt. Lisa wollte noch Adrian tschüss sagen. Die hatten sich ja da erst kennengelernt, die beiden. Und ja, Lisa wollte dann mit dem Bus hinterher und ich kam so 2 Stunden, nachdem die Grenze geschlossen wurde, offiziell kam ich an und wir wurden halt nicht mehr rübergelassen. Also Lisa kam dann später auch dazu, aber es war keine Chance.
Wir wurden beziehungsweise da, du kamst wieder zurück.
Genau, ich kam zurück und dann haben wir nochmal gewartet und dann sind wir zusammen nochmal hochgetrampt. Das war auch eine krasse Odyssee, ja, das steht... Oh Gott. So gar nicht im Buch, das ist nochmal eine extra Story. Wenn wir Zeit hätten, könnten wir die auch noch ausführen. Aber genau, da ging es dann nicht weiter und dann hat die Reise dann quasi an dem Punkt geendet, als wir gemerkt haben, gut, das geht jetzt über Land nicht mehr weiter. Und Lisa wurde dann auch schwanger.
Ja, wir hatten tatsächlich auch, also es hieß ja dann immer, jeden Monat, okay, in einem Monat gibt es neue Informationen zu den Grenzen und dann hieß es, dann haben wir einen Monat gewartet und dann ging es so wirklich über mehr als ein halbes Jahr und dann haben wir auch geguckt, wie sind die Optionen von hier aus, von Mexiko direkt über den Pazifik zu reisen nach Japan, China, Russland. Aber die hatten ja dann die allerkrassesten Einreise Restriktionen und ja, von daher hieß es dann irgendwann, okay, hier geht's leider nicht mehr weiter.
Hm. Ja, ich meine, einerseits muss man ja sagen, zum Glück war die Grenze zu, weil stell dir vor, die eine wäre über die Grenze gekommen und die andere wäre zurückgeblieben.
Ja, das stimmt.
Also so konntet ihr zum Glück die Zeit zusammen dort verbringen. Ja, und ja, gerade schon, ihr habt das gerade schon angesprochen, du bist dann schwanger geworden. Hm. Und somit hat sich ja sowieso relativ viel verändert.
Ja, die Idee war aber tatsächlich ganz am Anfang noch, dass wir dann irgendwie einen Bus ausbauen und dann mit Frittenfett hatten wir vorher nämlich auch eine Reisegruppe sozusagen getroffen, die so unterwegs waren. Das hat uns inspiriert und wir konnten uns vorstellen, so dann weiterzureisen. Aber ja, irgendwann ging das dann nicht mehr mit Grenzen und was auch immer. Ja.
Spannend, spannend. Jetzt seid ihr zwar wieder zurück zusammen. Zum Glück können wir dieses Gespräch zusammenführen. Und wann geht Teil 2 los?
Ja, die beiden Kinder sind jetzt noch klein, 2 und 3 Jahre. Aber das müssen wir uns noch, also wir haben das schon so, ja, müssen wir noch überlegen, wann sich das geht. Jetzt ist erstmal unser Fokus quasi wie so eine Base zu schaffen. Also wir haben beide auch sehr, sehr das Bedürfnis, einen Ort zu haben, wo wir das umsetzen können, was wir auf der Reise gelernt haben, also in Gemeinschaft leben und ja, im Garten uns zu betätigen und so ein bisschen selbstversorgend zu leben. Und das ist so unser nächstes Projekt, also auf jeden Fall einen Ort zu finden, wo wir so leben können. Und dann, denke ich mal, gucken wir dann, dass es irgendwie, ja, wie wir dann diese Planung umsetzen, vor allen Dingen mit Kindern und jetzt Partnern, die wir beide haben und so, dann nimmt das ganz andere Dimensionen an, müssen wir mal gucken, wie sich das alles darstellt, aber die Idee ist auf jeden Fall da.
Sehr gut. Ja. Lebt ihr beide mittlerweile in Deutschland oder lebt ihr in Mexiko-Deutschland oder wie lebt ihr, wo lebt ihr?
Ich lebe hauptsächlich gerade in Mexiko, aber das wird sich wahrscheinlich auch ändern, also einfach, um auch die Möglichkeit zu erhöhen, dass ich hier mit Jule zusammenkommen kann und mit Freunden, Freundinnen Gemeinschaft gründen kann. Die Schwierigkeit ist, dass Adrian 2 Kinder aus vorheriger Ehe noch in Mexiko hat und deshalb ist er da so ein bisschen gebunden. Aber die sieht jetzt auch so aus, als würden die im nächsten halben Jahr rüberkommen und dann hier in der Schule besuchen. Mhm. Also.
Okay, cool.
Und ich war ja nach der Reise in Europa so unterwegs, Schweden, Spanien und jetzt Deutschland. Jetzt haben Lisa und ich ja das Buch rausgebracht im Juli, beziehungsweise der Malik Verlag hat das rausgebracht, wir geschrieben. Und jetzt machen wir auch so ein paar Vorträge noch über das Buch und über die Reise und sind deswegen so ein bisschen auch örtlich an Deutschland gebunden. Genau, mein Partner ist aus Deutschland, von daher. Ist gerade so ein bisschen Orientierungsphase, wo es hingeht und wo wir dann am Ende leben werden. Steht noch in den Sternen.
Sehr, sehr spannend. Dann wünsche ich euch für die Zukunft alles, alles Gute. Vielen Dank, dass ihr euch heute Morgen um dieser unsäglichen Zeit die Zeit genommen habt. Es war ein sehr angenehmes Gespräch und es ist ein sehr, sehr tolles Buch. Ich hoffe, dass ganz viele es lesen werden, weil wir ganz viele Stories nicht angesprochen haben oder nicht besprochen haben aus Zeitgründen. Aber es liest sich sehr, sehr spannend.
Genau. Ja, und das Schöne ist, dass wir in dem Buch ja die Möglichkeit haben, die Storys auch noch weiter auszuführen als jetzt so in so der Stunde Podcast.
Absolut. Ich meine, es sind 317.
Ja. Ja, genau. Also von daher, wer jetzt noch Lust bekommen hat, kann das alles nochmal nachlesen in aller Ruhe.
Ja, absolut. Ja,
schön, dass wir dabei sein konnten. Wir haben uns gefreut. Also ich habe mich gefreut.
Ja, vielen Dank. Schönen Morgen. Ich habe mich auch gefreut.
Danke euch und bis bald. Alles Gute. Tschüss.
Bis bald. Tschüss.
Ja, das war es auch schon wieder für diese Woche. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs lange Zuhören. 1:18 sind wir mittlerweile. Und denkt dran, wenn ihr jetzt noch ein bisschen Zeit habt, dann schaut super gerne nach dem Off the Path Daily Podcast. Und ja, mit ein bisschen Glück sehen wir uns vielleicht bald in Namibia im Mai 2024. Denn eine Reise dorthin mit uns könnt ihr gewinnen im Wert von über 3.600 Euro. Und ja, ich freue mich sehr, wenn ihr den neuen Podcast auch abonniert und da eine Bewertung hinterlasst. Ich wünsche euch alles Gute, passt auf euch auf, eine erfolgreiche Woche und wenn wir uns nicht im neuen Podcast hören, dann sehen wir uns bzw. hören uns nächste Woche Dienstag wieder hier im regulären Off the Path Podcast.